Ich sag's Ihnen, Gott sei Dank, haben sich jetzt die Politiker endlich zusammengerissen und wollen jetzt in die österreichische Verfassung aufnehmen, dass es einen Schutz des Bargeldes gibt, dass das Bargeld nicht abgeschafft werden kann und dann alle irgendwie nur noch mit Kreditkarte und Bankomatkarte zahlen müssen. Eine super Geschichte. Endlich sind wir aus dieser Bedrohung weg. Auf der anderen Seite habe ich jetzt eine Geschichte gehört von einem jungen Mann, der eine Wohnung gesucht hat, hat im Internet nachgeschaut, Angebot gefunden, ist dorthin gegangen, hat die Zusage bekommen, hat gezahlt die Kaution und die Rechtsanwaltsgebühr. Wie er dann hingekommen ist, ist das ganz was Spannendes passiert. Dort sind anscheinend bis zu 50 Leute angestellt gewesen. Es ist dort ein großes Plakat, Schild, Papier gehangen. Es tut uns furchtbar leid. Sie sind auf einen Betrug hereingefallen. Wir sind die wirklichen Besitzer dieser Wohnung. Wir planen nicht, sie zu vermieten. Anscheinend eine Schadenssumme von 60.000 Euro, die hier abgecasht wurde, indem also Fotos gestohlen wurden aus dem Internet und man behauptet hat, man kann diese Wohnung vermieten, obwohl man sie nicht vermieten konnte. Natürlich hat auch das sehr renommierte Immobilienbüro, dessen Visitkarten verteilt wurden, gesagt, wir haben niemals einen Auftrag gekriegt, das zu machen. Auch die Rechtsanwaltskanzlei gibt's nicht. Ja, bei uns regnet's und es regnet sehr, sehr stark. Es regnet sehr stark, ein bisschen weiter weg. Das ist also wirklich nur ein bisschen. Das sind so 40 Kilometer, ist schon Zivilschutzalarm ausgelöst worden. Die Leute dürfen ihre Wohnungen nicht verlassen. Weil so extreme Regenmengen heruntergekommen sind, hier Gott sei Dank nicht, hier ist halbwegs eine Ruhe, es regnet halt. Was das wirklich Spannende ist, ist was anderes, nämlich ein unglaublicher Wechsel von sehr, sehr heißen Trockenphasen, wo der Boden innerhalb kürzester Zeit austrocknet und ganz, ganz starken Regenmengen. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Und es ist Freitag und es soll ein theologischer Freitag sein zum Thema Maya. Also wir sind jetzt im Bereich des Hinduismus. Dazu muss ich Ihnen als erstes eine große Enttäuschung mitteilen. Es gibt keinen Hinduismus. Hinduismus war eine Bezeichnung aus der englischen Kolonialzeit. Zuerst mal Hindus, also alle, die jenseits des Indus von England aus gesehen wohnen. Und dann haben die dort so eine eigenartige Religion und das hat man dann einfach Hinduismus genannt. Heute spricht niemand mehr vom Hinduismus, sondern man spricht von den Religionen Indiens. Da gibt es eine unglaubliche Bandbreite. Was wir jetzt also alle irgendwie für selbstverständlich halten, was weiß ich, das überall der elefantenköpfige Gott Ganesha, der Gott der Weisheit, der Schreib- und Dichtkunst verehrt wird, na, stimmt einfach nicht. Okay? Auch so eine sehr, sehr bekannte Figur wie der Gott Krishna, der schon in ganz alten Schriften vorkommt, ist eigentlich auch schlussendlich eine lokale Geschichte. Es ist eine unglaubliche Vielfalt, aber es gibt ein paar Dinge, die in den allermeisten der indischen Religionen auftauchen, zum Beispiel das Kastenwesen, ursprünglich die Unterteilung in die drei Kasten, die Kasten der Geistlichen, der Priester, der Brahmanen, die zweite Kaste, die Kaste der Adeligen, und Krieger und so weiter und so fort und die dritte Kaste der Bauern. Dann kam oft noch eine vierte Kaste dazu, der Unberührbaren. Das waren also die Ureinwohner Indiens, die dann von den indogermanischen Einwanderern zur Sau gemacht worden sind und so als leibeigene Sklaven so irgendwie behandelt worden sind. Das ist sehr oft und beruht immer auf dem System des Karmas, also dass man sich's verdient hat, als was man wiedergeboren wird, weil die Lebensführung eine große Rolle spielt oder die entscheidende Rolle spielt bei der Wiedergeburt. Das heißt, wir haben als nächstes System die Wiedergeburt. Das ist etwas, was mehr oder minder stark mit unterschiedlichen Gewichtungen in den meisten Religionen Indiens auftaucht. Und in vielen dieser Religionen gibt es auch den Begriff Maya. Dieser Begriff kann jetzt wiederum in den unterschiedlichen Religionen völlig unterschiedlich gewertet werden. Es gibt Religionen Indiens, die legen einen großen Wert darauf, dass die Schöpfergöttin Maya, das Gleiche, heute die Schöpfergöttin ist. Und dass diese Maya, das ist jetzt sehr, sehr eine interessante Sache, in drei Gestalten auftritt, interessanterweise immer in weiblichen Gestalten, nämlich als die, die am Anfang etwas erschaffen hat, als die, die die Schöpfung erhält und als die, die wiederum die Schöpfung am Schluss vernichtet. Also völlig wie im jüdisch-christlichen Bereich drinnen, die die Schöpfung am Anfang, die Erhaltung und die fortlaufende Schöpfung und schlussendlich die Zurückrufung ins Reich Gottes. Eine interessante Sache, dass die Indogermanen unglaublich auf eine Dreifaltigkeit abfahren. Das lieben wir im religiösen Bereich drinnen. Ist aber auch eine Urerfahrung, du hast einen Vater, eine Mutter und ein Kind und ab dem Moment hast du das System völlig verändert vom Paar zur Familie. Also das erste Kind ist immer so wichtig, weil seine Geburt die Familie erschafft. Gut, eine Nebenbemerkung. Nun hast du diesen Maya-Begriff und dieser Maya-Begriff ist eben zunächst einmal ein Schöpfungsbegriff. Also selbst wenn Sie sich heute irgendwas Neues haben einfallen lassen, keine Ahnung, Sie haben Ihren Frühstückskaffee anders gemacht oder gewürzt oder gezuckert oder mit mehr oder weniger Milchschaum haben da herum experimentiert, dann ist das eine Schöpferkraft. Dann hat das was mit der guten Göttin Maya zu tun. Nun gibt es ein weiteres Problem, nämlich die Tatsache, dass es offenkundig Täuschung gibt. Es gibt Selbsttäuschung. Also deswegen war der erste Punkt einfach der, dass kein Mensch irgendwie plant, das Bargeld abzuschaffen. Es ist deswegen völlig unnötig, ist das in die Verfassung aufzunehmen. Aber es gibt eine große Gruppe von Österreichern anscheinend, die irrsinnige Angst davor haben, dass das abgeschafft wird. Wenn man Umfragen glauben darf, sind es immer jene, die am wenigsten Geld haben, haben eine große Angst, dass das abgeschafft wird. Warum auch immer, und das ist Selbsttäuschung, ganz einfach, weil einfach keiner vorhat. Das zweite ist eben ein sehr spannender Bereich, nämlich der des Getäuschtwerdens. Und dieses Getäuschtwerdens ist theologisch immer eine sehr, sehr interessante Sache, weil es einen Hinweis darauf bildet, dass wir offenkundig sehr, sehr schlecht dazu imstande sind, die Wirklichkeit wahrzunehmen. Das heißt, wir können ja nur deswegen getäuscht, betrogen, ausgenutzt, sonst was werden, weil wir nicht dazu imstande sind, die Realität zu erkennen. Und dort sind wir jetzt wirklich in der Theologie nebenbei bemerkt, nicht nur im Hinduismus, sondern in der ganzen mittelalterlichen Theologie des Christentums, die sich unglaublich intensiv damit beschäftigt hat, mit dem sogenannten Realitätenproblem. Sprachphilosophie bis ins 20. Jahrhundert hinein, was ist denn wirklich real? Ist es das, was ich mit meinen Sinnen wahrnehme, oder gibt es dahinter einen Kern, der meistens als Sprache verstanden wird, der real ist und das, was vorne draußen ist? Gibt es jetzt irrsinnig viele verschiedene Varianten zwischen, ja, hängt schon zusammen mit dem wahren Kern der Dinge und so weiter und so fort. Das war mal ein theologisches Thema, redet heute kein Mensch mehr davon, weil wir ja eigentlich, das ist die böse Bemerkung, überhaupt nicht mehr über Theologie reden, aber die Fragestellung, ist das, was man mir sagt, zum Beispiel in einem Zusammenhang mit dem, was es wirklich gibt, ist eine sehr spannende. An dem Beispiel ist zum Beispiel, die Wohnung gibt es wirklich, beziehungsweise es gibt einfach Wohnungen, weil sie mit Sicherheit in einer wohnen, egal in welcher Darreichungsform, sei das ein Mehrparteienhaus, sind vielleicht gerade in einem Hotel drinnen und haben da ein Zimmer gemietet oder so, das gibt es, es gibt eine Unterkunft. Die Fragestellung ist jetzt die Wohnung, für die Wohnung muss ich ja was zahlen, das ist was anderes als eine Unterkunft, ne? Und so weiter und so fort. Das heißt, das sind hochspannende Fragen eigentlich. Und der dritte Punkt ist jetzt ein ganz, ganz spannender, den ich am Anfang genannt habe, also in Bezug auf Klimawandel und wie vorhergesagt werden Extremlagen durch den Klimawandel in besonderer Weise betroffen. Und um das nochmal festzuhalten, die ganzen Alpen sind eine Extremlage. Das ist jetzt nicht die norddeutsche Tiefebene, okay? Sondern die Täler, die hohen Berge, das sich anstauen von Wolken, das Abregnen und die Bildung von Föhn etc. Ist eine Extremlage, nicht anders als zum Beispiel die Sahelzone, die südliche Trennungszone zwischen Sahara und fruchtbarem Land. Hier wird's a. unglaublich kompliziert, b. etwas ganz Spannendes, sehr viele Leute wollen das nicht wahrhaben. Sie wollen es nicht wahrhaben. Ende. Okay, sie wollen es einfach nicht wahrhaben. Und damit sind wir jetzt in dem, weil es immer einfacher ist, Leuten die einfachsten christlichen theologischen Grundprinzipien zu erklären, indem man irgendeine exotische Religion, wie zum Beispiel die indische, hernimmt, weil da hören die Leute zu, indem man sagt, okay, der mittelalterliche Realitäten- und Nominalismusstreit, dann machen eh alle die Ohren zu, sehr eigenartig in der Verleugnung der eigenen Herkunft. Diese Maya hat eben eine doppelte Bedeutung. Sie ist nicht nur die Schöpfergöttin, sondern sie hat ganz viel im Hinduismus, soweit es den gibt, also eigentlich gar nicht, damit zu tun, mit der Fragestellung, ob man diese geschaffene Wirklichkeit erkennen kann. Und da gibt es jetzt sehr viele verschiedene Zugänge, aber ein relativ populärer Zugang zu der Maya-Fragestellung ist, dass sich jetzt etwas verändert, dass Maya nicht mehr als die Schöpfung, als die erfassbare, reale Welt verstanden wird, sondern als die verschleierte reale Welt. Da haben wir wieder dieses wunderschöne Beispiel, die natürlich für den jungen Mann und die anderen 49 Leute hineingefallen und betrogen worden sind, furchtbar ist, dass man offenkundig eine Realität über eine Realität einen Schleier ziehen kann. Deswegen immer wieder in den Religionen Indiens dieser Begriff des Schleiers, der etwas verschleiert. Also die reale Wohnung gibt es natürlich, aber sie hat denen einfach nicht gehört. Es war etwas verschleiert. Eine zweite Betrugsgeschichte, die heute große Wellen schlägt, ist etwas, was es überhaupt nicht gegeben hat. Da hat man also jetzt im Internet eine große Werbekampagne gemacht für ein Start-up mit Hanfgeschichten, also CBD zu produzieren und medizinisches THC. Und dahinter ist gar nichts gestanden. Und das ist eine schöne Sache für uns, die wir alle dauernd in der Virtualität drinnen sind. Von der E-Mail angefangen, wo Sie und ich natürlich immer glauben, dass das wirklich der Absender ist, das gerade bei E-Mails sind so einfach zu fälschen, kann sonst wer gewesen sein. Die ganzen Betrügereien im Internet mit den Love Scams angefangen bis hin eben zu solchen sehr beliebten Dingen anscheinend, ganzen Webseiten, die Cryptocurrency-Börsen anbieten, wo einfach genau gar nichts dahinter ist. Nichts, da gibt's nichts, da gibt's genau diese mehr oder minder gut gemachte Webseite, die völlige Virtualität. Und damit wissen wir jetzt, wo wir beim Maya-Begriff, beim entwickelten Maya-Begriff sind. Wenn man sich so Webseiten anschaut, steht da überhaupt was dahinter und wenn ja, was? Und jetzt im indischen Bereich eine ganz, ganz, ganz wesentliche Frage. Wie kann ich denn dazu kommen, zu erkennen, was hinter dem Anschein steht? Jetzt wird's unendlich kompliziert, weil es jetzt ganz viele verschiedene philosophische Schulen gibt, die jetzt völlig divers sind. Es gibt manche, die sagen, man kann die Wirklichkeit, die hinter dem Anschein ist, überhaupt nicht erkennen. Aber der Mainstream, soweit ich das verstanden habe, der Religionen Indiens und auch jener Mainstream, aus dem sich später dann der Buddhismus entwickelt, sagt, man kann sehr wohl eine Wirklichkeit hinter dem Anschein erkennen, und zwar durch Weisheit. Ich nehme jetzt einfach den Weisheitsbegriff her, weil das vielleicht etwas ist, was diesem unglaublich komplizierten, meistens in Sanskrit geschriebenen Begriffen entspricht. Also nehmen wir wieder die Webseite, die Sie sehen, die Ihnen anbietet, tolle Gewinne, weil Sie in irgendwas investieren oder in irgendwelche Cryptocurrencies investieren, sondern haben Sie ja die Möglichkeit, Sie mit HTLM auseinanderzusetzen, zu schauen, wie ist diese Webseite wirklich gebaut, seit wann existiert die, basiert dort eigentlich irgendwas oder werden Ihnen nur irgendwelche tollen, immer nach oben gehenden Kurven gezeigt. Weisheit würde reichen bei dem Hanfbetrug, bei dem großen, den es jetzt hier eben gegeben hat, also nicht nur in Österreich, sondern anscheinend europaweit, mit richtig schönen Schadensbeträgen, dass man hingeht und sagt, na gut, wenn ihr irgendwo Hanf anbauen wollt, dann müsst ihr ja irgendwo Grundstück besitzen, respektive Glashäuser oder irgendwas gepachtet haben, irgendein Feld oder sonst was. Das könnte man, wenn man die Weisheit besitzt, zu fragen, gut, ich möchte jetzt bitte eure Grundstücksnummern sehen. Da wird man sicher keine Antwort kriegen, aber kein Geld, in was zu investieren, wenn ich nicht vorher weiß, wo ist denn das Grundstück? Und dann natürlich noch den nächsten Schritt mache ich hier wieder diese Wohnung, zu sagen, okay, wem kehrt das wirklich, so dass er berechtigt ist, das zu vermieten? Sie merken, Weisheit ist anstrengend. Da muss man beim Bezirksgericht nachfragen ums Grundbuch. Muss da eine schauen, muss sie versichern. Schwierige Sache, macht keiner. Habe jetzt ich bei der Anmietung der neuen Wohnung für meinen neuen Job nächstes Jahr auch nicht gemacht, habe einfach drauf vertraut, habe mich auch eingelassen auf Webseiten, wo eine Wohnung, habe ich auch nicht gemacht. Ich vermute mal, dass ich Glück hatte. Also ich vermute es, bin nicht sicher, aber ich denke, vielleicht komme ich da auch hin und dort stehen 50 Leute dort und wollen in die Wohnung einziehen. Weisheit ist anstrengend. Und das muss man mal festhalten. Interessanterweise wird nämlich witzigerweise der Predigttext des Sonntags von Weisheit handeln, auch von einer Realitätserkenntnis. Aber, und das ist das Entscheidende, das Element der Religion verlangt von ihren Anhängern immer, immer eine Weisheit zu entwickeln. Das kann jetzt irrsinnig archaisch sein in einem richtigen Opferritual und kann dann, es tut mir leid, im Christentum zu wirklich, wirklich komplizierten Dingen führen, nehmen wir merkt auch in der hinduistischen Philosophie, wo man sich halt wirklich anstrengen muss. Und das ist das entscheidende Punkt. Man kann Weisheit, das heißt also die Unterscheidung zwischen dem Anschein und der Wirklichkeit in der Tat erlangen. Eine ganz spannende Geschichte. Nur man muss irrsinnig viel arbeiten, damit man weise wird. Eine ganz spannende Geschichte. Alle Religionen sind sich in einem wirklich einig. A, es ist möglich, Weisheit zu erlangen. B, das fällt nicht vom Himmel. Es wird nicht automatisch geschenkt. Auch purer Glaube oder Teilnahme an einer Religion hilft nicht. Sondern das Einzige, was du tun kannst, ist dran richtig, ich sage jetzt ein ganz böses Wort, arbeiten. Und das ist das Witzige, jene Religionen, die das ganz klar machen, Konfessionen, du musst arbeiten, du musst dich auseinandersetzen, du musst dich weiterentwickeln, du musst überhaupt dieses Ziel der Weisheit haben, sind witzigerweise erfolgreich. Und jene, die sagen, na, sie brauchen nur einen Kirchenbeitrag zahlen, oder halt hier und da einmal vielleicht so alle paar Jahre zu einem Hochfest einmal in die Kirchen kommen, das reicht schon, sie kommen eh automatisch in den Himmel, die haben offenkundig große Probleme. Der Mensch muss herausgefordert werden, sich zu entwickeln. Und er muss religiös herausgefordert werden, um sich zur Weisheit zu entwickeln. Einen gesegneten Abend uns allen.